Test, 1, 2, 3, es klappt sogar, prima. Ja, ich freue mich, dass ich wieder hier bin und eigentlich würde ich noch viel lieber hier den Lobpreis weitermachen. Es ist so toll, Gott zu loben mit einer tollen Musik und ja, dass Jesus im Mittelpunkt ist. Aber ich hoffe, ich denke, dass er das auch jetzt ist in seinem Wort. Wir beschäftigen uns direkt mit Jesus und das, was er getan hat, was er gesagt hat. Und ja, die Stelle, die ist ganz interessant, Lukas 11, da gibt es Themen, die man sich kaum selbst raussucht. Aber ich dachte, ich mache einfach mal die Stelle weiter, wo ihr vorher aufgehört habt, ihr macht ja immer Lukas weiter und dachte ich mir, ja, lasse ich mich mal drauf ein, egal was kommt und das kam eben, da mache ich das. Es geht also um Dämonen, um Befreiung, um Heilung, um alles mögliche Dinge, ja. Tja, wo man sich erstmal fragt, Mensch, was machen wir denn damit? Aber ein Theologe sagte mal, man kann über alles predigen, nur nicht über 30 Minuten. Es wird vielleicht doch ein bisschen länger, wir gucken mal. Mal sehen. Ich habe eine kleine Präsentation mit, genau, ihr seht's und wir, also ihr habt dann hier den Text, aber ist es auch gut, wenn ihr eine Bibel habt, zumal drin rumblättern und so. Also ich erwähne auch ein paar andere Bibelstellen dazu. Jesus heilt und befreit zunächst mal, Vers 14 bis 16. Jesus trieb einen Dämon aus, der stumm war. Als der Dämon den Stummen verlassen hatte, konnte der Mann reden. Alle Leute staunten. Einige von ihnen aber sagten, mit Hilfe von Beelzebul, dem Anführer der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Andere wollten ihn auf die Probe stellen und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Ja, Jesus hat also viele Kranke geheilt, das sieht man immer wieder, wenn er das Markus-Evangelium liest oder auch Lukas. Immer wieder heilt er Menschen, aber er heilt nicht nur verschiedene Krankheiten, er befreit auch Menschen von Dämonen. Und hier heißt es, er heilte einen, der stumm war, aber wie? Indem er einen Dämon austrieb. Die Ursache der Krankheit war also sozusagen, wir nennen das auf Deutsch Besessenheit, ist eigentlich ein schlechtes Wort. Ich mag das Wort nicht, auch wenn es immer wieder genannt wird, auch in der Bibel so übersetzt wird. Eigentlich heißt es auf Griechisch Daimonizomai. Klingt gut, ne? Daimonizomai. Das heißt eigentlich dämonisiert, also in irgendeiner Weise von Dämonen beeinflusst. Besessen klingt immer gleich, oh, dass der Geist da volle Kontrolle über einen Menschen, über einen Körper hat und machen kann mit ihm, was er will. Darum geht's nicht. Es gibt auch solche Besessene, die wirklich unter voller Kontrolle von Dämonen sind. Aber die meisten Fälle von Daimonizomai sind eher, ja, dass Dämonen irgendwo einen Einfluss ausüben können. Wir sehen da noch ein bisschen mehr. Also eine Beeinträchtigung durch Geister und Dämonen. Jetzt werden sich manche am Kopf kratzen und fragen, ist das nicht ein etwas altes und schräges Weltbild, was der da vorne erzählt? Oder wir glaubten heute noch an Geister und Dämonen, dass Geister Krankheiten erzeugen, oder? Wir wissen doch heute alle, dass Krankheiten von Viren und Bakterien herkommen und irgendwelche Hormonstörungen und was nicht alles gibt und Krebs und Tumore und was nicht alles. Und damals sagt man dann, da hat man einfach gedacht, dass alle Krankheiten von Dämonen kommen und entsprechend ist die Bibel eben antiquiert. Das glaube ich nicht. Erstens mal, viele Menschen, die meisten Menschen dieser Erde glauben daran, dass es spirituelle Wesen gibt, die wir nicht sehen können, die aber Einflüsse auf die Menschen oder auf die Umgebung machen. Also, dass es solche Wesen, Geister gibt, glauben die Mehrheit der Menschen in dieser Welt. Und können auch entsprechend einiges erzählen. Viele Menschen haben damit schon Erfahrungen, haben Erlebnisse gehabt. Und das ist das eine. Und das andere ist, in der Bibel sehen wir es ständig. Lest mal im Neuen Testament, wie oft Jesus da Dämonen heilt und was da alles passiert und was die tun. Überall die ganze Zeit. Auch im Lukas-Evangelium. Ihr könnt ja mal zurückblättern, so ein paar. Ich weiß jetzt nicht, ob das auf der nächsten Folie dann ist. Genau, da haben wir es gleich. Lukas 6, da heißt es, sie wollten ihn hören und sich von ihren Krankheiten heilen lassen. Menschen, die von bösen Geistern besessen waren, wurden von ihnen befreit. Das heißt doch, manche waren krank, ne? Und die wurden geheilt. Und Menschen, die von bösen Geistern besessen waren, die wurden nicht geheilt, sondern befreit. Also Jesus hat sehr wohl unterschieden, was ist dämonische Ursache bei einer Krankheit und was ist nur Krankheit. Wo müssen Leute befreit werden und wo müssen sie sozusagen nur geheilt werden? Ganz deutlich hier. Und Zum Beispiel später, Lukas 13, Vers 11, kommt eine Frau zu ihm mit einem verkrümmten Rücken. Da ist auch die Ursache ein Dämon und er heilt das. Oder an einer anderen Stelle, Lukas 9, 37 folgende, wo jemand unter Symptomen leidet, die wir heute, wo wir heute sagen, das ist Epilepsie, der Krampf, der hat Schaum vor dem Mund und alles das, typisch Epilepsie, irgendeine Hirnstörung. Würden wir sagen, aber dort steht, dass da ein Dämon dahinter steckt. Und Jesus wusste das und hat ihn ausgetrieben. Oder noch eine Stelle, Lukas 9, Vers 1. Da gibt Jesus den Jüngern die Vollmacht, Krankheiten zu heilen und Dämonen auszutreiben. Das heißt doch, es ist nicht dasselbe. Jesus hat kein antiquiertes Weltbild nach dem Motto, alle Krankheiten sind dämonisch. Er kann ganz genau unterscheiden. Und das wird immer wieder in seinem Dienst deutlich. Die einen heilt er nur und bei den anderen macht er eine Befreiung. Das passt aber nicht in unser Weltbild, unser modernes Weltbild. Da denkt man, Dämonen, das ist was für die Märchen. Das passt so in die Klamottenkiste der Feen und Kobolde. Und wer glaubt heute noch an den Weihnachtsmann und den Klapperstorch? So in dem Stil denkt man, sind eben Dämonen. Aber in der Bibel immer wieder davon zu lesen, dass es diese unsichtbare Welt gibt. Wir glauben ja auch an Engel, oder? An die glaubt eigentlich jeder, ne? Wenn es Engel gibt, warum sollte es dann auch nicht dunkle Engel geben? Böse Engel sozusagen, Dämonen. Und ja, wie gesagt, die meisten Menschen glauben das. Und ich denke auch immer mehr hier in der westlichen Welt gibt es immer mehr Menschen, die an Geister glauben. Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht hier. Kennt ihr vielleicht diese Serien, die manchmal im Fernsehen laufen? Ja, schon mal in einer Programmzeitschrift gesehen oder so. Jahrelang laufen solche Serien, Buffy im Bann der Dämonen, Charmed oder Ghost Whisperer, und Medium, eine Frau, die mit toten Geistern kommunizieren kann, Supernatural und so weiter. Da gibt es etliche Serien, Mystery heißen die, und da geht es darum, dass Leute mit toten Geistern kommunizieren, dass sie irgendwie einen Draht haben zur spirituellen Welt, dass Geister erscheinen und irgendwas machen und irgendwelche Geisterjäger unterwegs sind. Und das sind dann immer die ganz netten, attraktiven, wie auch immer, oder intelligenten oder harten Typen, die das eben machen. Und das guckt man sich dann eben gerne an. Immer mehr Menschen glauben daran. Auch immer mehr Menschen glauben an Magie, an Folgen von Flüchen oder an Astrologie und andere Dinge. Also man ist sich immer mehr bewusst, dass es spirituelle Kräfte gibt. Und die Bibel redet davon ganz offen. Und ich denke, wir sollten heute auch mal ganz offen drüber reden und da nicht so eine Geheimniskrämerei drum machen. Ich habe mal vor 2 Wochen mal mit einem Arzt geredet. Das heißt, der hat was erzählt von seiner Missionspraxis. Der ist Missionsarzt in Tansania und hat erzählt, dass Christen dort ein feines Gespür hätten für diese spirituelle Welt. Die kriegen das eher mit als wir, die wir vielleicht gar nicht so an sowas gewöhnt sind. Und da kam eine Frau öfters mit einem Abszess, also Eiter, der aus irgendwie rauskam und so weiter. Ich möchte das jetzt nicht vertiefen. Und er sollte das operieren, ja. Und ja, sie kriegt dazu eine Narkose. Auf einmal krampft die Frau. Und ganz ungewöhnlich, ne, dass jemand bei einer Narkose krampft. Er natürlich, erster Gedanke, Narkose, Unverträglichkeit, allergische Reaktion oder was auch immer. Ich bin kein Arzt, ne. Und also die krampft da. Aber sein afrikanischer Helfer sagt, wir sollten beten. Er, warum? Ja, da sind dämonische Mächte dahinter. Er war nicht so überzeugt. Er war ja Arzt, ne? Westlich gebildeter deutscher Missionsarzt, aber denkt sich, naja, Schaden tut's auch nicht und betet dann mal und betet, dass Gott diese Frau beruhigt und dass sie ruhig wird. Und unter anderem tauchte in seinem Gebet die Worte auf, geh weg. Und in dem Moment wurde die Frau ruhig und die Krämpfe hörten auf. Sie pustete irgendwas raus. Auf einmal war sie frei. Und sie war ganz ruhig und konnte operiert werden und hinterher war kein Problem mehr damit und offenbar auch kein Abszess mehr da. Irgendwie habe ich hier ein Problem mit dem Mikrofon, naja, gut. Also, von daher, nur ein Beispiel von vielen, die es eben gibt, hier dieser Missionsarzt, der das da berichtet. Ja, Befreiung, was Jesus damals machte, Das ist ja heute mit wilden Vorstellungen verknüpft. Ich weiß nicht, ob ihr Filme kennt wie Der Exorzist oder Ähnliches. Da gibt es ja heute zuhauf Filme in diesem Bereich. So mit Geschrei und Krämpfen und Schwefelgeruch und Ähnliches. Nein, um sowas geht es nicht. Weder heute noch überhaupt in der christlichen Seelsorge geht es, sollte es eigentlich nicht so zugehen. Man braucht kein Kreuz zur Dämonenbefreiung und auch kein Knoblauch hilft da. Es ist eher eine Art ruhiges Gespräch, seelsorgerliches Gespräch und Gebet, eine Kombination daraus. Ohne Krampf und ohne Show und Ähnliches. Das kann ganz ruhig ablaufen. Also meine Erfahrung ist da auch so, ich habe da nicht so viel Erfahrung, muss ich sagen, aber das kann ganz ruhig ablaufen, weil Jesus ist der Sieger. Darum geht es gleich noch. Weil Jesus die Kraft hat und die Macht hat, müssen wir uns nichts bieten lassen von Dämonen, die da eine Show abziehen wollen. Das kann ganz, ganz locker und easy gehen. Da gibt es ja eigentlich zwei Extreme in diesem Bereich. Entweder glaubt man gar nicht an diese unsichtbare Welt, an die Dämonen und Engel oder so und ihre Wirkungen. Oder man sieht dann hinter jedem Busch einen Dämon. Alles wird dann gleich dämonisiert, überall kriechen dämonische Belastungen raus und bestimmte Musik darf man nicht hören und bestimmte Platten oder CDs nicht besitzen. Ich weiß nicht, ob das in unserer Generation, in eurer, noch eine Rolle spielt, aber ich denke nicht, dass wir da in allem so übervorsichtig sein müssen, weil Jesus ist der Sieger und wenn wir mit Jesus unterwegs sind, brauchen wir nicht vor allem Angst zu haben und auch nicht hinter jeder Krankheit einen Dämon zu sehen und hinter jedem, hinter allem Möglichen irgendwas dann vermuten. Dämonen können Krankheiten bewirken, aber das heißt nicht, dass jede Krankheit dämonisch ist. Da müssen wir klar unterscheiden, so wie Jesus das gemacht hat, offenbar in seinem Dienst. Ich weiß nicht, wie er das seinen Jüngern damals beigebracht hat, aber er hat es unterschieden. Und so meine ich, wir sollten erst mal gucken, wenn jemand Krankheit hat, Anzeichen von Krankheit hat, ob das natürlich erklärt werden kann. Und wenn nicht, wenn andere Anzeichen vorliegen, dass da Dämonen im Spiel sind, dann muss man da auch dann weitere Schritte gehen. Was waren denn hier die Reaktionen? Wir gehen mal eins weiter. Die Reaktionen hier auf die Befreiung und Heilung, die Gott tut. Die erste war Staunen. Wow! Gott wirkt durch Jesus. Die Menge staunte. Die hat sich richtig, die war richtig platt dabei. Ne? Vers 15, einige, die hatten dann ihre Erklärung parat. Und die sagten, das kommt alles durch den Teufel. Mit Hilfe von Beelzebul soll er hier die Dämonen austreiben. Und die jüdischen Schriftgelehrten, die wollten Jesus nicht akzeptieren. Die waren in einem Dilemma, nämlich entweder waren diese Wunder, die da passierten, die Heilung und die Befreiung, entweder war das von Gott, dann war Jesus ein Prophet mindestens, wenn nicht sogar der Messias. Aber das konnten sie ja nicht anerkennen, das geht nicht. Also sie mussten annehmen, diese Wunder sind nicht von Gott. Und dann ist jede Erklärung richtig und dann sagen sie, ja, das kommt eben vom Teufel. Beelzebul ist einer der Namen, die dem Teufel gegeben werden. Das heißt eigentlich Herr der Fliegen auf Aramäisch. Also Fliegen, die Dämonen sozusagen. Und der Herr der Fliegen, das ist der Obermacker, der Oberteufel. Und die sagten, Jesus hat seine Macht nur, weil er mit dem Teufel im Bund ist. Ganz leichte Erklärung. Ne? Wenn man was nicht mag, was ablehnt, dann sagt man immer, der ist mit dem Teufel im Bund. Ja. So hat man das eben damals gemacht. Passiert auch noch heute. Teilweise. Und andere, heißt es hier, andere wollten ihn auf die Probe stellen und forderten von ihm ein Zeichen. Als ob die nicht schon genug Zeichen gesehen hätten, oder? Und Wunder, ständig überall, wo Jesus hinkam, passierten Wunder. Und die sagen, noch mehr, noch ein Zeichen mehr. Ich denke, dass das Unglaube war. Die wollten einfach nicht glauben und sagten, noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr. Und noch mehr Wunder sehen, sonst glaube ich nicht. Heute geht es uns vielleicht ähnlich, oder? Die einen sagen, wir staunen über das, was Gott tun kann in einem Menschen. Egal, ob übernatürliche Heilung oder Befreiung oder dass sich ein Leben verändert oder irgendeine andere Sache, die Gott bewirkt. Da freuen wir uns. Aber, ja, das sind die einen. Schön. Und ich weiß nicht, welche Gedanken ihr habt. Punkt 2. Wenn wir hören, dass Gott was Tolles getan hat an einem Menschen, ein Wunder oder eine Befreiung oder irgendwas, dann versuchen wir das gleich zu erklären, rational, logisch, irgendwie wissenschaftlich und so und dann medizinisch und psychologisch und sonst was. Die Gedanken kommen einem doch zuerst in den Sinn, oder? Anstatt Gott anzuerkennen, zu sagen, toll, Jesus, hast du prima gemacht. Ja, vielleicht ist das irgendwie psychosomatisch und Placebo und was da nicht alles da gebracht wird. Ne? Werden da nicht manchmal Wunder, die Gott tut, runtergespielt, abgetan sozusagen? Und das Dritte gibt's auch, die Forderung, wir wollen mehr, mehr Zeichen, mehr Wunder. Es reicht mir auch nicht, ich brauche noch den schlagenden Beweis. Aber ich glaube, selbst wenn die Leute noch ein Zeichen mehr sehen, die glauben trotzdem nicht. Weil die Einstellung ist falsch dahinter. Die Einstellung dahinter, als ob es reichen würde, wenn ich noch mehr sehen würde. Es geht doch prinzipiell um die Einstellung. Welche Sicht habe ich von Jesus? Traue ich ihm das zu? Traue ich ihm zu, dass er das kann? Glaube ich, dass er von Gott ist? Und dann brauche ich nicht noch ein Wunder mehr und alles Mögliche. Ja, diese drei Reaktionen haben wir auch. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, zu welcher Gruppe ihr euch rechnen würdet hier. Ja, wir sehen mal weiter, wie die Geschichte hier weitergeht. Vers 17 bis 23. Erstmal 17 und 18. Jesus geht jetzt auf den Vorwurf ein, dass seine Macht vom Teufel kommt und sagt, ich gebe euch jetzt 5 gute Gründe, warum das nicht so ist. Und die 5 guten Gründe, die werden hier genannt. 17 und 18. Er wusste, was sie dachten und sagte zu ihnen, jedes Reich, das in sich gespalten ist, wird veröden und ein Haus ums andere stürzt ein. Wenn also der Satan mit sich selbst im Streit liegt, wie kann sein Reich dann Bestand haben? Ihr sagt doch, dass ich die Dämonen mit Hilfe von Beelzebul austreibe. Satans Reich soll uneinig sein? Stellen wir uns vor, Satan und seine Dämonen, das ist wie eine Streitmacht und die versuchen auf dieser Erde Unheil anzustiften, Leid und Zerstörung zu machen, Menschen in ihre Kontrolle zu kriegen und die Pläne Gottes zu vereiteln. Und dazu brauchst du eine gute Organisation. Dazu musst du also wirklich wissen, was du willst und wie du's machst. Ne? Und ich bin mir sehr sicher, dass Satan eine gute Organisation hat in dem, was er hier auf der Erde anstellt. Wir sehen es ja auch auf der Erde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass unter den bösen Geistern ein Bürgerkrieg tobt. Die einen wollen das und die anderen jenes und die gehen aufeinander los. Schön wär's. Da würden wir uns echt freuen und die Engel auch. Ne? Aber so ist es leider nicht. Da ist kein Bürgerkrieg. Das Reich würde untergehen. Das wird nicht lange Bestand haben. Aber es hat Bestand. Und das zeigt ja schon, der Teufel weiß, was er will, und die sind sich einig. Erstes Argument. Zweites, Vers 19. Wenn ich die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben dann eure Anhänger sie aus? Sie selbst also sprechen euch das Urteil. Er sagt, also Leute, ihr sagt mir, dass ich die Dämonen mit dem Teufel austreibe. Aber bei euch, eure Jünger, eure Anhänger, die treiben doch auch Dämonen aus. Das war üblich damals. In der jüdischen Welt gab es manche Spezialisten, die dann durch irgendwelche Gebete und Worte und so versuchten, Dämonen auszutreiben. Und er sagte, ja, eure Leute, wie treiben sie dies dann aus? Wenn ihr mir das vorwerft, warum werft ihr das den anderen nicht vor? Das ist inkonsequent, merkt ihr das nicht? Also Nummer 2. Nummer 3, Gott zeigt seine Macht. Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, dann ist doch das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Gott zeigt seine Macht. Hier heißt es der Finger Gottes. Das ist eine Anspielung auf 2. Mose 8, wo Mose verschiedene Wunder tut vor dem Pharao, um deutlich zu machen, hier ist Gott am Werk, er will sein Volk befreien. Und die Zauberer sagen zunächst mal, nee, ist nicht und das können wir auch, das ist nur Magie. Und dann am Schluss sagen sie, hier ist der Finger Gottes. Da taucht dieses Wort auf, Finger Gottes. Das heißt, das ist wirklich Gottes Macht. Sagen sogar diese Zauberer aus Ägypten, hier ist Gott am Wirken. Und Jesus sagt hier, also Leute, ihr seht hier, was hier passiert, Heilung und Befreiung. Merkt ihr nicht, dass das ein Zeichen der Macht Gottes ist? Das ist doch der Beweis. Dafür ist es doch da. Aber ja, der Pharao hat es trotzdem nicht gesehen und so passiert es auch heute. Viertes Argument, das Recht des Stärkeren. Solange ein bewaffneter, starker Mann seinen Hof bewacht, ist sein Besitz sicher. Wenn ihn aber ein Stärkerer angreift und besiegt, dann nimmt ihn der Stärkere all seine Waffen weg, auf die er sich verlassen hat, und verteilt die Beute. Also, wer stärker ist, der kann den weniger Starken bezwingen. Und wenn da einer sitzt mit der Rüstung und das Haus bewacht, hier eben Dämonen, die eben auch eben bewaffnet sind und um jemanden kämpfen, auch einen Menschen, wenn dann jemand Stärkeres kommt, der die besiegt, dann, ja, dann gehört alles dem Sieger. Und dann ist der, der vorher gebunden war, dann ist der jetzt frei. Also, hier seht ihr, sagt Jesus, wer der Stärkere ist. Hier wird es doch demonstriert. Seht ihr das nicht? Das ist doch eindeutig. Gott ist der Stärkere. Und er wirkt durch mich, ganz klar. Fünftes Argument, eine Sache der Einstellung. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Es geht eben letztlich nicht darum, noch ein Wunder mehr zu sehen oder irgendwie davon überzeugt zu werden. Die Leute damals haben viele Wunder gesehen. Auch heute gibt es Leute, die manche Wunder gesehen haben. Sei es ganz konkret eine Heilung oder irgendwas. Oder wie sich ein Mensch verändert durch Jesus. Das ist auch schon ein Wirken Gottes. Und trotzdem glauben sie nicht. Schon damals haben viele Menschen nicht geglaubt. Es geht um unsere prinzipielle Haltung. Die Einstellung. Die Einstellung. Bist du für oder bist du gegen Jesus? Traust du ihm das zu oder bist du prinzipiell skeptisch? Bist du prinzipiell dagegen? Kritisierst du alles, was mit Jesus zu tun hat? Und suchst irgendwelche anderen Erklärungen, um ja nur nicht Jesus anerkennen zu müssen? Da hilft kein Wunder mehr. Das ist eine Frage der Einstellung. Da musst du dich fragen, wie stehst du zu Jesus? Für oder gegen? So einfach ist hier die Frage, die Jesus stellt. Du kannst alles Mögliche auch anders erklären. Die ganze Welt kannst du anders erklären. Aber die Frage ist, ob Jesus da reinpasst. Ob der Jesus, den wir in der Bibel sehen, ob der da reinpasst. Das ist auch meine Erfahrung. Als ich jung war, habe ich mich mit allem Möglichen beschäftigt, mit Yoga, Buddhismus, Meditation, mit Religionen. Ich habe mir eine Patchwork-Religion so zusammengebaut, hier ein bisschen was, da ein bisschen was. Und dann bin ich auf eine christliche Freizeit gefahren, weil meine Eltern mich da eingeladen hatten, also eben gezahlt hatten und sagten, ja gut, warum nicht mal was Christliches, gut, mache ich mit. Da habe ich Jesus kennengelernt, die Bibel, und wir haben viel Bibel gelesen, ich habe viel von Jesus erfahren da. Und auf einmal dämmerte mir, der Jesus, den ich da kennenlerne aus der Bibel, der passt nicht zu dem Jesus, den ich mir bisher zurechtgebastelt hatte. Das ist ein anderer Jesus. Also entweder bleibe ich bei dem Jesus, der mit Buddha und mit Meditation und allem Möglichen gut kann, oder ich komme zu diesem Jesus, wie er in der Bibel steht, wie er wirklich ist. Ich habe erkannt, das ist der richtige Jesus. Und das, was ich mir zurechtgebastelt habe, das passt nicht. Das passt nicht zu dem Jesus, wie er wirklich beschrieben ist. Das war meine grundsätzliche Entscheidung. Ich habe sie damals getroffen und bin noch immer froh, dass ich die getroffen habe. Für den Jesus, wie er in der Bibel beschrieben wird. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Vers 24 folgende. Jesus befreit und schützt. Das ist eigentlich eine Fortsetzung vom Gedanken von vorher. Wenn jemand sein Haus bewacht, hat ja Jesus vorher gesagt, dann muss der, der kommt, stärker sein, um ihn zu überwältigen, wenn er ins Haus eindringen will. Jetzt ist die Frage, nun, wenn das Haus nicht bewacht wird, was passiert dann? Ich lese. Ein unreiner Geist, der einen Menschen verlassen hat, wandert durch die Wüste und sucht einen Ort, wo er bleiben kann. Wenn er keinen findet, sagt er, ich will in mein Haus zurückkehren, das ich verlassen habe. Und wenn er es bei seiner Rückkehr sauber und geschmückt antrifft, dann geht er und holt 7 andere Geister, die noch schlimmer sind als er selbst. Sie ziehen dort ein und lassen sich nieder. So wird es mit diesem Menschen am Ende schlimmer werden als vorher. Frage an euch, wer lässt von euch die Haustür offen, wenn er weggeht? Mal kurz Handzeichen. Vielleicht kann auch jemand rumgehen und die Adressen aufschreiben. Warum machen wir das nicht? Warum lassen wir die Haustür nicht offen? Es könnte ja irgendjemand kommen und was klauen oder sonst noch was mit der Wohnung anstellen oder sonst noch was. Ist ganz klar, ne? Manche, die schließen nicht nur einmal ab, sondern zweimal, und die haben sogar 2 Schlösser. Und manche Leute, wenn sie dann ein paar Meter weggegangen sind, überlegen sich, habe ich wirklich abgeschlossen? Gehen nochmal hin und gucken nach, ob wirklich abgeschlossen ist. Es betrifft euch ja nicht, oder? Es gibt solche Leute, die sind sehr sicherheitsbewusst. In unserem Haus zum Beispiel wird abends, wird nachts immer abgeschlossen. Nicht jetzt wir unsere Haustür, die schließen wir nicht ab, aber die Flurtür, also die Eingangstür vom Haus, wir sind ein Mehrfamilienhaus. Ne? Ja, könnte ja was eben passieren, dass jemand ins Haus eindringt. Ich habe das nie richtig verstanden. Ne? Wir waren vorher in Japan, dort schließt man die Häuser gar nicht ab. Jedenfalls in dem Wohnviertel, wo wir lebten, hat man nachts genauso die Haustüre einfach offen. Du kannst einfach die Schiebetür zur Seite schieben und fertig. Da schließt niemand ab. Und auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt stehen Autos rum, die laufen. Und die Klimaanlage läuft und der Schlüssel steckt. Ja, ihr lacht, ja, das dachte ich auch am Anfang, ne? Ist doch echt ein Witz, ne? Also ich habe nur eben gewartet, wo ist jetzt der nächste Dieb, der ins Auto steigt und wegfährt. Passiert da nicht. Also ich weiß auch nicht, die haben eine recht niedrige Kriminalitätsrate, aber die Leute lassen ihr Auto mit Schlüssel laufen, damit, ja, es ist eben entsetzlich heiß dort, hohe Luftfeuchtigkeit und so, damit, wenn sie dann ihren Einkauf bewältigt haben, sie sich wieder ins schöne, kühle Auto setzen können und losfahren. Wenn es da noch da steht. Aber es steht meistens noch da. Ne? Andere Kulturen, andere Sitten. Ne? Aber wir schließen normalerweise unsere Tür ab. Aus irgendeinem Grund machen wir das. Ne? Auch wenn die wenigsten vielleicht schon einen Einbrecher in ihrem Haus hatten. Aber es hat sich rumgesprochen. Die Polizei empfiehlt und so weiter. Näheres bei der Polizei zu erfragen. Das ist ein Bild hier, was Jesus hier gebraucht. Ein Bild für unsere Seele. Das Haus ist unsere Seele. Und eigentlich, so wie wir ein Haus schützen, eine Wohnung, sollten wir auch unsere Seele schützen, abschließen, dass da niemand eindringen kann und alles Mögliche da anstellen kann, sich da breit macht. Aber manchmal, ja, sind wir da recht offen und lassen die Türen sperrangelweit offen und da können Einflüsse reinkommen, die wir vielleicht gar nicht so wollen. Und das ist dann die Gefahr. Es gibt Leute, die sind in spirituellen Dingen sehr offen und machen alles Mögliche mal mit, habe ich auch mal früher gemacht. Hier ein bisschen Meditation, da ein bisschen Buddhismus und hier noch was. Und man geht so durch den Supermarkt der Esoterik und sammelt so seine Artikel ein. Hier ein bisschen Reiki und da noch ein bisschen Astrologie und da hier und so weiter. Ich denke, wenn man zu offen ist, dann hat man die Türen zu weit offen, sodass Einflüsse reinkommen, die schaden. So wie mal jemand sagte, wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein. Und das ist nicht gut, für alles offen zu sein. Und wir sollten die Türen schließen. Und schauen wir uns mal ein paar offene Türen an, wo ja, Einflüsse eindringen können, die uns nicht lieb sind. Genau, offene Tür Nummer 1, Okkultismus. Die Bibel warnt vor Praktiken wie Hellsehen, Wahrsagen, Spiritismus und sagt, das ist verboten. Aus einem guten Grund. Gott will uns schützen vor feindlichen Einflüssen. Und wir sollten das nicht tun. Also alles, was damit zu tun hat, ist nicht gut. Wer das tut, der öffnet seine Türe weit und sagt, bitte komm doch rein, wer auch immer will. Ne? Wer Spiritismus macht und Geister ruft, der wird sie so schnell auch nicht mehr los. Da gibt es ganz viele Erfahrungen, vielleicht auch unter euch hier. Die nutzen das und kommen eben rein. Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht. Ich beschäftige mich auch viel mit Esoterik und habe da einiges dazu geschrieben. Und ich bin mal auf einen Artikel gestoßen von diesem netten Menschen hier unten, David Frawley. Das ist ein Yoga-Lehrer, leitet ein eigenes Yoga-Institut. Und ja, man sieht schon, wie er da sitzt. Ne? Also das kann auch nicht jeder, gell, in dieser Weise sitzen. Und also der kennt sich aus mit Yoga und indischen Religionen und alles Mögliche, ist also kein Christ, sondern er vertritt eben die Yoga-Philosophie. Und der warnt ganz deutlich vor bestimmten Folgen, wenn man sich einlässt auf bestimmte Arten der Meditation. Er warnt davor. Zitat: Vielleicht sehen wir eine Gottheit, einen Guru, einen Engel oder einen Geist vor unserem inneren Auge. Kann also passieren, wenn du Meditation machst, sagt er, dass man irgendwie ein Wesen sieht. Und er warnt dann, irregeleitete Spirits oder Geister anzuziehen oder Tierseelen zu rufen, kann Nebenwirkungen haben. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Und dann spricht er das Channeling an, bei dem man sich also für spirituelle Wesen öffnet und als Kanal dient. Channel, Channeling eben, du wirst Kanal für spirituelle Wesen, ein anderes Wort für Spiritismus. Und Er sagt hier, auch das Channeln sollte man mit Vorsicht angehen. Es gibt Spirits, die gerne in einen Menschen eintreten möchten und sich zu diesem Zweck als höhere Wesen ausgeben. Deshalb sollten wir Spirits nicht unseren Geist und unser Herz öffnen, bis wir uns von ihrer spirituellen Natur vollkommen überzeugt haben. Es ist wichtig, dass wir in der Kommunikation mit Spirits niemals unser Bewusstsein oder unsere Urteilsfähigkeit abgeben. Hört, hört, würde ich auch sagen. Und noch mehr. Also wenn er davor warnt, ein Spezialist in Sachen Meditation und Yoga, dann dürfen wir auch über sowas reden, über Spirits, über Geister, über die Möglichkeiten, dass da was reinkommt, was wir nicht wollen. Was sich vielleicht auch als höheres Wesen ausgibt, aber niedres Wesen ist, was nur Unheil anrichtet. Ein weiteres Beispiel noch. Ihr kennt vielleicht diesen Menschen hier, Rudolf Steiner. Der war auch vor etwa 100 Jahren öfters in Stuttgart, hat hier einiges bewirkt, zum Beispiel die erste Waldorfschule gegründet, der Begründer der Anthroposophie. Ist ganz bekannt. Stuttgart ist hier die Hauptstadt der Anthroposophen. Insgesamt gibt es 20.000 Anthroposophen in Deutschland, die bestorganisierte Gruppe der Esoterik praktisch. Und hat viele Bücher geschrieben, die noch heute viel gelesen werden. Und er sagt über den Meditationsweg der Anthroposophie: Der Lernende muss in jedem Augenblick sich zum völlig leeren Gefäß machen können, in das die fremde Welt einfließt. Nur diejenigen Augenblicke sind solche der Erkenntnis, wo jedes Urteil, jede Kritik schweigen, die von uns ausgehen. Wissen das die Leute, die diesen Erkenntnisweg gehen, frage ich mich dann? Wissen die, worauf die sich einlassen, dass sie hier zu einem leeren Gefäß werden und dass sie ihr Denken, ihr kritisches Denken und Prüfen aufgeben müssen und dass in dieses leere Gefäß eine fremde Welt einfließt? Also, ich würde es niemandem empfehlen, sich so leer zu machen und alles in sich reinfließen zu lassen. Ungeschützt irgendwelchen Wesen sich aussetzen, das wird hier empfohlen. Davor warnt Jesus oder die Bibel eindeutig. Die Bibel immer wieder warnt davor, prüfet die Geister. Lasst euch nicht ein mit solchen Sachen des Spiritismus mit Geistern. Eine andere offene Tür sehen wir noch im nächsten. Das ist die bewusste, ständige Sünde, bestimmte Sünden, die quasi die Türen öffnen für solche unliebsamen Einflüsse. Vielleicht mal ein Vergleich. Ihr seht hier oben rechts da Ratten, ne? Sind noch nette Tierchen, oder? Und die nagen da an irgendwelchem Müll rum, ne? Und ja, was macht man gegen Ratten? Was würde man gegen diese Ratten tun? Würdet ihr mit dem Hammer rumrennen und versuchen, die Ratten einzeln zu töten? Ich glaube, das klappt nicht so leicht, oder? Schon mal probiert? Keiner, okay. Klappt nicht gut. Was ist der beste Weg, die Ratten loszuwerden? Oder der erste? Das erste, was man macht? Ich denke erstmal den Müll wegräumen. Erstmal das wegräumen, wo die Ratten sich verstecken und wovon sie sich ernähren. Und wenn der Müll weg ist, wenn da gar nichts mehr ist, von dem sie sich ernähren können, dann werden die wahrscheinlich auch nicht mehr kommen. Und wenn sie dann immer noch nicht weg sind, dann kann man noch andere Maßnahmen ergreifen. Aber erstmal aufräumen, wo der Müll ist. Weil Ratten sind nur dort, wo Müll ist. Und wenn kein Müll da ist, wenn kein Unrat da ist, dann werden da auch keine Ratten sein. Also das Erste ist Müll wegräumen, Unrat wegräumen. Und so ist es auch mit den Dämonen. Dämonen fühlen sich dort wohl, wo Unrat ist, wo Müll ist in unserem Leben. Eben Sünde, Dinge, die uns zerstören, die gegen Gott sind, die nicht gut sind. Da, wo wir bewusst gegen Gottes Ordnung leben, da fühlen sich Dämonen wohl. Das zieht sie magisch an, das ist ihr Futter sozusagen. Und deswegen müssen wir da den Müll erstmal wegschmeißen, rausräumen und dann brauchen wir uns weniger vor den Dämonen zu fürchten. Die Bibel sagt eigentlich wenig über Befreiung von Dämonen, wie man das jetzt genau macht und die Methoden und alles das. Aber sie sagt ganz viel über eins, wie wir mit Sünden umgehen. Immer wieder. Die ganze Bibel, die ist voll davon. Und ich glaube, wenn wir das beherzigen, wie wir mit Sünde im Leben umgehen, dann brauchen wir auch keine Angst mehr vor den Dämonen zu haben. Das nennt die Bibel Heiligung. Man könnte auch sagen, das ist Hausreinigung hier. Ne? Wir brauchen manchmal eine Hausreinigung, mal den Keller aufräumen und zu gucken, was ist da eigentlich drin? Was ist in deinem Keller alles drin, auch in deinem seelischen Keller? Irgendwelche Dinge, wo sich Dämonen wohlfühlen. Räum's aus, mach das Zeug raus und werd frei. Jesus will dir dabei helfen. Du brauchst nicht allein in den Keller runtergehen. Du brauchst es nicht allein ausräumen. Er hilft dir, er ist stark genug. Und lass ihn aber mal rein, einen Blick reinwerfen, geh mit ihm runter in den Keller und schau mal nach. Und er hilft. Das heißt es auch in 1. Johannes 1, Vers 8. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Wenn wir es bekennen, dann vergibt er nicht nur, sondern er reinigt auch. Er macht Hausreinigung. Lass es doch zu, dass Jesus dich reinigt innerlich. Und in Kolosser 2 heißt es, ihr wart tot infolge eurer Sünden. Gott aber hat euch mit Christus zusammen lebendig gemacht und uns alle Sünden vergeben. Er hat den Schuldschein, der gegen uns sprach, durchgestrichen und seine Forderungen, die uns anklagen, aufgehoben. Er hat ihn dadurch getilgt, dass er ihn an das Kreuz geheftet hat. Die Fürsten und Gewalten hat er entwaffnet und öffentlich zur Schau gestellt. Durch Christus hat er über sie triumphiert. Jesus hat nicht nur den Schuldschein vernichtet, die Schuld eben beseitigt, sondern er hat auch alle Dämonen besiegt. Und das gehört zusammen. Dadurch, dass er am Kreuz gestorben ist, hat er nicht nur die Schuld besiegt, er hat auch den Satan und alle Dämonen besiegt. Und wenn wir auf der Seite von Jesus sind, dann sind wir auf der Seite des Stärkeren. Und dann gehören wir zu ihm und er hilft uns auch gegen irgendwelche anderen Einflüsse. Und weil er stärker ist, kann er auch die Dämonen rausschmeißen. Und wenn er dann in unserem Haus wohnt, dann sorgt er dafür, dass keine anderen mehr reinkommen. Und darum geht es ja auch hier. Ne? Manchmal kommen die Dämonen ja dann wieder. Irgendwelche Dinge, irgendwelche Versuchungen, irgendwelche Gedanken aus der alten Zeit kommen dann wieder hoch. Und man ist dann vielleicht versucht, wieder die alten Wege zu gehen. Wenn Jesus dann nicht im Haus ist, wenn du nicht erfüllt bist von Jesus, dann hast du da wieder eine Tür geöffnet und die kommen rein und fühlen sich wohl. Und es wird schlimmer als vorher, sagt Jesus in der Bibelstelle hier. Aber das Tolle ist doch, Jesus ist stärker. Und wenn du Jesus in dir drin hast, dann brauchst du keine Angst mehr haben. Er kam, um die Gefangenen zu befreien, heißt es in Lukas 4. Das ist seine Aufgabe. Er befreit uns. Und der, der in uns ist, der ist größer als der, der in der Welt ist. Jesus ist stärker als der Teufel. Wie macht Jesus das, uns befreien? Ein paar kurze Hinweise dazu. Muss man dazu lange Theologie studiert haben? Muss man dazu alle Kniffe und Methoden der Esoterik und ja, des Okkultismus kennen? Braucht man da spezielles seelsorgerliches Wissen? Muss man da irgendwelche Worte und Floskeln kennen, die eben besonders wirksam sind, um Menschen zu helfen, frei zu werden? Nein. Braucht man alles nicht. Jesus gibt diese Vollmacht jedem Christen. In Lukas 9, Vers 1 heißt es, Jesus gab seinen Jüngern die Vollmacht, Kranke zu heilen und Dämonen auszutreiben. Wenn wir diese Vollmacht in Anspruch nehmen, dann können wir anderen Menschen helfen, frei zu werden. Das geht ganz einfach. Das ist keine große Kunst. Die Sache ist, es ist nicht meine Kraft, nicht mein Wissen, nicht meine Technik. Es ist Jesus, er treibt die Dämonen aus. Ich bin nur sein Helfer. Ich sage nur das, was Jesus zu dieser Person sagt. Mehr ist es nicht. Jesus hat die Kraft und wenn wir auf der Seite von Jesus sind, dann können wir selbst frei werden und auch anderen helfen, frei zu werden. Gleich haben wir noch nach dem Gottesdienst die Gelegenheit, wer meint, er will mal schon hier anfangen, ein bisschen aufzuräumen oder wem jetzt was deutlich geworden ist, dass da was ist, wo vielleicht so ein Einfluss da ist. Der kann nach vorne kommen und hier stehen dann einige Leute, wie immer, die bereit sind fürs Gebet. Und sie können in der Vollmacht, die Jesus gibt, dann auch helfen. Da bin ich ganz sicher. Und da möchte ich auch denen, die hier beten, das zusprechen. Das ist nicht unsere Kenntnis, nicht unsere Kraft, sondern Jesus, er befreit. Zum Schluss noch drei Fragen, die diesen drei Punkten auch entsprechen hier. Jesus heilt und befreit. Vertraust du Jesus, dass er heilen und befreien kann? Glaubst du, dass Jesus der Stärkere ist? Dass er nicht nur Sünden vergibt, sondern dass er heilt und dass er auch befreien kann? Vertraust du dem? Das zweite, Jesus hat die Macht. Auf welcher Seite stehst du? Versuchst du noch immer alles Mögliche zu erklären, vielleicht wegzuerklären? Oder glaubst du, dass Jesus wirklich die Macht hat? Stehst du auf seiner Seite, auf der Seite vom Stärkeren? Oder kämpfst du noch alleine und versuchst, dich irgendwie frei zu strampeln? Versuch's nicht. Steh auf der Seite von Jesus, er hat die Macht. Drittens, Jesus befreit und schützt. Ist dein Haus aufgeräumt? Oder hat das offene Türen für jeden Einfluss, der da reinkommen kann? Vor allen Dingen, wohnt Jesus drin in deinem Haus? Ist Jesus in deiner Seele, in deinem Herzen? Und ja, hast du dein Leben Jesus übergeben und bist du mit Jesus zusammen? Dann brauchst du auch keine Angst vor irgendwelchen Dämonen oder vor Wirkungen haben. Dann ist Jesus da, der dir hilft. Dazu möchte ich euch einladen. Ich bete noch zum Schluss. Herr Jesus, danke, dass du auch heute lebst. Nicht nur damals, sondern du bist auferstanden. Du hast den Teufel besiegt, die Sünde und auch den Tod. Du hast die Macht. Herr, danke, dass du das auch heute noch zeigst. Dass du das auch in unserem Leben gezeigt hast und auch weiter zeigen willst, Herr. Danke, dass wir auf deiner Seite stehen können. Und wir möchten auf deiner Seite stehen. Ich möchte bei dir sein. Und danke, Herr, dass du in mir lebst. Wir laden dich ein, in unserem Leben zu leben, da zu sein, uns zu beschützen. Herr Jesus, räume du den Unrat weg, der in uns ist. Zeig uns, wo noch was wegzuräumen ist. Mach uns rein, mach uns frei. Danke, Herr Jesus, dass du das kannst. Amen.